Diese Folge wird unterstützt von der Raiffeisen Bank International. Das Thema Nachhaltigkeit ist ja in aller Munde. Es reicht aber nicht nur davon zu sprechen, es braucht auch konkrete Handlungen. Die Raiffeisen Bank International ist als erste österreichische Bank offizieller Unterzeichner der UN Principles for Responsible Banking, einem einheitlichen Rahmenwerk für ein nachhaltiges Bankwesen. Ende September 2022 wurden die Emissionsminderungsziele der RBI von der Initiative Science-Based Targets anerkannt. Diese stimmen mit den zur Erreichung der Ziele des Pariser Abkommens erforderlichen Werten überein. Die Raiffeisen Bank International ist also der verlässliche Partner, wenn es um eine erfolgreiche Transformation geht. Mit einer Vielzahl an nachhaltigen Finanzierungsprodukten und umfassendem Expertenwissen ist die RBI euer starker Partner auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft. Weitere Informationen zum Responsible Banking der Raiffeisen Bank International findet ihr im Netz unter www.rbinternational.com. Und jetzt zurück zur aktuellen Episode. History. Der Geschichte-Podcast von Profil.
Guten Tag, ich begrüße die Profil-Hörerinnen und Hörer zum heutigen Profil-History-Podcast. Diesmal habe ich als Gast den Franz Schuh, den Philosophen und Schriftsteller und Autor und relativ omnipräsent in vielen Medien, zumindest eine Zeit lang, und auch einen Experten für, würde ich sagen, für Journalismus. Wir kennen uns schon sehr lange, darum werden wir das Gespräch in der Du-Form abführen. Etwas ungewohnt, aber vielleicht auch ehrlicher. Ja, servus Franz.
Ja, servus, guten Tag. Relativ omnipräsent ist übrigens sehr schön, nicht? Weil eine höhere Art von Absolutheit kann man nicht erringen als die sogenannte Relative. Ich habe mal gedichtet, was auf der Hand liegt. Alles ist relativ absolut.
Ja, schon der erste Lapsus aufgespießt. Franz, ich möchte beginnen damit, dass du mir vorher, ich glaube, es ist 25 Jahre her, hast du mir mal, da kannten wir uns schon länger, aber noch nicht so lang wie jetzt, und da hast du zu mir gesagt, Christa, lies auf alle Fälle mal von Honoré de Balzac, Verlorene Illusionen. Als Journalistin muss man das gelesen haben. Ich habe es damals gelesen, ich habe es seitdem auch mehrmals gelesen, und im Übrigen läuft gerade ein Film, eine Verfilmung dieses Romans in Wiener Kinos. Und mir kommt das immer noch sehr aktuell vor, obwohl es spielt eigentlich in den 1820er, 30er Jahren, in der Zeit der Restauration, in der Zeit der Entstehung von Massenblättern in Frankreich, in der Zeit des Inseratengeschäfts und einer wilden Korruption, sage ich jetzt mal. Warum ist das so aktuell? Warum? Also gibt's wirklich so, liegt es einfach am System des Journalismus und der Eigentümerschaften und der Aufmerksamkeitsgeschichten, dass es ewige Themen im Journalismus gibt und dass wir heute eigentlich immer noch damit zu tun haben mit dem, was Balzac geschrieben hat?
Also Balzac, das muss man mal sagen, ist eigentlich ein Verräter in dem System, denn er hat ja selbst in dem System gearbeitet und das berühmte Feuilleton, das was also unten steht, also in den großartigen Presseaufmachungen steht dann unten das Feuilleton und da sind auch Romane Balzacs so geschrieben worden. Das heißt, der Mann hatte Erfahrung.
Er kannte es von innen, oder?
Das von innen. Und das Zweite allerdings ist, dass das eine literaturgeschichtliche Tatsache ist, dass der französische Roman soziologisch orientiert ist. Und soziologisch meint jetzt nicht die Wissenschaft der Soziologie, aber wohl auch. Statistik ist keine dabei bei der Literatur, dadurch unterscheidet sie sich sicher von der soziologischen Wissenschaft. Aber diesen bürgerlichen Sinn für die Kaputtheit des Bürgertums und deren von Gier und anderen hässlichen Eigenschaften geleiteten Wesensart, da ist dieser französische Roman von Balzac bis Flaubert kenntnisreich. Also die Leute haben auch ein großes Interesse gehabt, zu studieren, was ist da eigentlich los? Und es ist zum Beispiel Flaubert, die Education sentimentale. Wie kommt man einerseits an die Geliebten heran? Bei den meisten Geliebten haben ja bekanntlich Männer zu Hause, also sind verheiratet. Das ist nicht leicht, da ranzukommen. Vor allem, wenn man klassenmäßig nicht entspricht und einer anderen Klasse angehört, ist man höchstens eingeladen. Aber es bleibt das, was das Zweite ausmacht, wie kommt man an die Macht? Mhm. Und wenn du keine Produktionsmittel besitzt, also wenn du nicht Unternehmer bist, ein früher Mathe-Schütz, den die kapitalistischen Heiden vergöttern, nicht? Wenn du das nicht bist, bleibt dir etwas Bestimmtes übrig, nämlich die Medienmacht. Also du kannst dann, indem du das Richtige schreibst, zählen auf die, die schon die Macht haben. Und du kannst sie sozusagen selbst erringen, diese Macht. Und du musst gar nicht selber schreiben können. Das ist eine merkwürdige Erfahrung, die ich an der Kronenzeitung mache. Der Chefredakteur der Kronenzeitung, der kann doch kaum schreiben. Wieso ist der da Chefredakteur? Der muss Fähigkeiten haben, die sich mir nicht erschließen können. Aber es sind sicher keine journalistischen Fähigkeiten, die schriftlich sich niederschlagen. Aber du brauchst jemanden unter Umständen, der für dich schreibt, nicht? Du brauchst meistens eine Dame der oberen Gesellschaft, die schreiben kann, aber sich nicht dafür entscheidet, damit in die Öffentlichkeit zu treten. Und wenn du ein schöner Mann bist, hast du gewisse Chancen, sie schreibt für dich. Und sie erringt die Macht. Also, was diese Leute gesehen haben, war der Journalismus als Sumpf. Und als einer der Sümpfe der Gesellschaft, nicht? Ein anderer Sumpf war das Theater. Mhm. Also, Balzac hat das sehr genau gesehen, wie die Leute im Theater und was sie sich dort an Kommunikation zukommen lassen.
In den Logen und im Parkett und die Klaköre, die bezahlten etc.
Ja, richtig, nicht? Also es war sozusagen eine schöne Zeit, wo man auch eine gewisse, wenn man das beschreiben konnte, Unterhaltsamkeit genoss. Nicht? Weil die Verworfenheit ist ja nur für den pfäffischen Moralismus etwas Ablehnenswertes. Etwas nur Ablehnenswertes, aber für diese französischen Romanautoren war das natürlich gleichzeitig ein faszinierend schillerndes Gebiet.
Ja, aber faszinierend und schillernd ist ja auch die heutige Situation in einem gewissen Sinn, auch wenn sie komplett anders ist. Also es gibt eine Stelle bei Balzac, ich habe sie mir jetzt nicht wortwörtlich rausgeschrieben. Der Balzac lässt eine seiner Figuren, und zwar einen Chefredakteur, sagen, also und jetzt zitiere ich, ich habe jederzeit die Möglichkeit, die Haltung des Blattes zu bestimmen und meine Interessen zu vertreten, ohne dass es den Anschein hat. Und dann lässt er ihn an einer zweiten Stelle noch sagen, bei ihm, also bei diesem Chefredakteur, kann jeder Journalist seine Meinung frei kundtun, nur in seine, nämlich des Chefredakteurs, Freundschaften und Seilschaften dürfe er sich nicht einmischen. Und das erscheint mir jetzt eigentlich sehr aktuell, weil die beiden Chefredakteure, die jetzt gehen mussten oder die zurückgetreten sind aus eigenem, also der ORF-Chefredakteur und der Presse-Chefredakteur, die haben sich beide quasi etikettiert, also beide bestätigen lassen, dass sie keine, also dass sie ihre Redakteure nicht an die Kantare genommen haben, dass alles erscheinen durfte, so wie die ihre Redakteure das geschrieben haben. Aber sie haben sich trotzdem, sie hatten höhere Ziele, also in dem Fall, in dem einen Fall war es der ORF-General und in dem anderen war es wohl ein gutes Auskommen mit Politikern oder mit dem damaligen Vizekanzler von den Freiheitlichen, mit Herrn Strache. Das heißt, das, was vor 150 Jahren als Problem oder als Motto oder als Strategie beschrieben wurde von einem damaligen Chefredakteur, ist offenbar noch immer gültig. Warum ist das so?
Ja, da tue ich mir sehr schwer, eine Antwort darauf zu finden, und zwar aus persönlichen Gründen. Ich bin nämlich blauäugig, prinzipiell blauäugig und tue nur so skeptisch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Pfarrer mit der Pfarrersköchin etwas hat. Das ist mir unvorstellbar. Und dass solche Leute, ja, die den Betrieb ja kennen, dann noch so eine Spur hinterlassen. Das ist mir bei aller Verworfenheit, die ich Ihnen im Vornherein nicht zuschreiben würde, rätselhaft. Der muss doch wissen, dass er Kraft seines Amtes ständig einen Fokus auf sich selber hat. Diese Leute können doch nicht wirklich an diese Doppelstrategie glauben, in der Öffentlichkeit auftreten und nicht selbst beobachtet zu werden. Das ist doch von einer gigantomanischen Dummheit. Mhm. Und wenn ich mir in meiner Blauäugigkeit vorstelle, was ist denn eigentlich der Grund? Also bei dem zitierten Chefredakteur aus dem Balzac, kommt etwas zum Ausdruck, was halt mit diesem glitzernden, vieldeutigen Wort Macht zu tun hat. Und alle Macht, die sich selber ernst nimmt, drängt zur Diktatur. Also der Chefredakteur, der Diktator ist und sagt, die anderen können machen, was wollen, aber meine eigenen Angelegenheiten mache ich mir selber. Also das setzt aber voraus, dass er seine eigenen Angelegenheiten tatsächlich managen kann. Die beiden, die man da erwischt hat, die können ihre eigenen Angelegenheiten nicht managen. Und das ist mein erster Erklärungsgrund. Der ist, das sind Leute, die eine mindere Begabung haben, deren Positionen über das hinausgeht, also deren Macht, was immer die auch in den jeweiligen Umgebungen sein mag, deren Macht zu groß ist für die Fähigkeit, sie menschlich, wie das so schön heißt, zu bewältigen. Also müssen sie auch andere Möglichkeiten suchen. Das Zweite ist, dass wir in einer merkwürdigen Verdeckung agieren, und zwar alle. Mhm. Alle Menschen müssen sich verdecken. Aber gleichzeitig müssen sie natürlich auch schauen, dass aus ihnen was wird. Man kann da bei den zwei Erwischten sehr schön Nietzsche zitieren, nicht? Wie man wird, was man ist. Nicht? Da kommt dann plötzlich raus, was man ist. Und dass man dieses offene Spiel des Sich-Bewerbens betreibt, ist natürlich immer riskant. Ich kann aus meiner privaten Geschichte wirklich erzählen, das ist ja unfassbar lustig. Nicht? Ich habe den Otto Schulmeister seinerzeit interviewt, das ist nach dem Interview, wo er den Bacher, Gerd Bacher, zum zukünftigen Wegbereiter der Zeitung Die Presse gemacht hat, im Kopfe. Mhm. Das hat er sich so vorgestellt und so gewünscht. Und ich habe gesagt, Herr Schulmeister, wenn der Bacher Ihnen bleibt, dann fräse ich erstens einen Besen, aber zweitens, wenn er nicht bleibt, dann bekomme ich von Ihnen eine Kiste Champagner. Ich habe die Kiste Champagner nicht bekommen, aber der Bacher ist auch nicht geblieben. Warum? Weil natürlich auf der größten Orgel zu spielen etwas anderes ist, als der Idee der Presse, nicht konservatives Bürgertum bei Laune zu halten, was sich extrem gebessert hat, auch weil die soziologisch gesehene Substanz dieses Publikums verschwunden ist. Da gab es keinen Champagner, aber trotzdem den Genuss, den eitlen Genuss des Rechthabens, der mich bis heute begleitet.
Aber sag mal, diese Idee der Presse, ich meine jetzt nicht konkret die Zeitung, die Presse, sondern die Presse als Zeitungslandschaft. Gibt es da eine Idee? Ich meine, wenn man Journalisten hört, wenn man mit ihnen spricht, auch ich selber, ja, ich spreche von Wahrheitsfindung, zumindest in der Tendenz, die Wahrheit zu erkennen und zu beschreiben. Ich spreche auch gern von meiner Leidenschaft, von einer Passion. Ist das nicht alles ein bisschen Selbsttäuschung?
Naja, die ursprüngliche Idee der bürgerlichen Presse oder der bürgerlichen Medien ist keine Selbsttäuschung, sondern einer der Versuche, die als Lüge dann ideologisch geworden sind. Aber der Versuch ist, und das hat Jürgen Habermas in seinem berühmten Buch Strukturwandel der Öffentlichkeit gezeigt, der Versuch ist, na sagen wir mal so, der Mensch ist verbunden mit anderen Menschen, indem er denkt. Die Gedanken, die andere Menschen haben, sind, wenn sie nicht aus irgendwelchen anderen Gründen ganz spezifisch sind, da gibt es die hohen Gründe der Wissenschaft, ne? Also die großen Physiker, Gott sei Dank haben wir einen solchen, die schreiben einander Briefe, weil kein Mensch sonst das versteht. Und dann gibt es natürlich diese total partiellen Abweichungen, die entweder psychiatrisch oder interessensgebunden sind. Aber die Idee davon ist, dass man diese Verbindlichkeit des menschlichen Denkens auch organisieren kann. So ähnlich wie die Kirche. Ne? Die Kirche ist eine Gemeinschaft der Gläubigen. Die sind nicht für sich allein und glauben und sprühen sich das Weihwasser über den Schädel, sondern die sind zusammen. Und die eigenen Angelegenheiten öffentlich zu besprechen, was gleichzeitig so etwas Komplexes in Gang setzt wie Öffentlichkeitswürdigkeit, das ist eine Idee, um die man sozusagen nicht herumkommt, ob man sie nun lügnerisch einsetzt. Ja. Wir sind für die Leser da. Da kann man oft lachen, aber das ist eben so. Und dann passiert auch diese Kolumnenspezifität. Nämlich jemand schreibt dann nur über die Alten. Also er professionalisiert das Denken auf ein Gebiet, das man verkaufen kann. Also die Kommerzialisierung zum Beispiel, das können die Leute nicht mehr hören, weil man eigentlich auf alles Kommerzialisierung sagen kann. Aber die Kommerzialisierung stellt andere Erfordernisse als diese Idee, die wir vorhin genannt haben, nämlich eine Kommunikation über die eigenen Angelegenheiten, nicht? Sondern da muss man täuschen, verschleiern, teilweise auch lügen, eitel da zu sein. Und ich sage ja, das ist ja, was mich so betrübt, das Schicksal der Kronenzeitung. Die Kronenzeitung war früher mal ein Kampfblatt. Ein Kampfblatt, ich habe es definiert als Zentralorgan der Gegenaufklärung. Das war ein wunderbares Blatt, kämpferisch. Nicht? Heute ist das ein abgeschlafftes Bezirksblatt mit Aufregungspunkten. Nicht? Und das ist natürlich ein ungeheurer Verlust, nicht? Weil der Boulevard, nicht? Etwas Großstädtisches in der Tat haben kann. Deshalb sind Leute, die bei der Bild-Zeitung arbeiten, nicht klein und gedrückt, sondern großartig und wunderbar, weil sie wissen, was für einen Einfluss sie durch ihren Schwindel nehmen können.
Aber ist heute, ich meine, wenn man sich jetzt anschaut, die letzten Tage, dann hat man doch, also die einen müssen gehen, die zu dumm waren oder zu ungeschickt waren, um ihre Agenda quasi zu verstecken. Und die anderen, der andere Teil des Journalismus ist aber eigentlich, zeigt sehr große Macht, weil er die einen quasi also dazu bringt, dass sie ihren Job aufgeben müssen und die Politiker wiederum, dass sie zurücktreten müssen. Das heißt, hast du den Eindruck, Journalisten sind mächtiger geworden in den letzten 2, 3 Jahren? Also seit wir mit diesen ganzen Ermittlungen und der Veröffentlichung von Telefonprotokollen und Chats konfrontiert sind?
Ja, aber das ist ein österreichisches Phänomen, nicht? Generell sind Journalisten nicht mächtiger geworden. Und wir müssen auch sagen, es gibt grandiose journalistische Arbeiten. Ich rede von der Seite 3 der Süddeutschen Zeitung. Das ist vor allem in einer Hinsicht lehrreich. Die alte Ideologie, die den Menschen und ihren Möglichkeiten überhaupt nicht entspricht, des Journalismus, nämlich Trennung von Meinung und von Sachverhaltsdarstellung. Brecht hat sehr schön gesagt, Tatsachen sind selten arg zu überraschen. Das heißt, du gehst immer mit einem bestimmten Horizont, mit einer bestimmten Vorgefasstheit an die Tatsachen heran. Also sind in der Darstellung die Reflexion auf die Subjektivität des Darstellers genauso wichtig wie die Objektivität, behauptete Objektivität, die in diesen geistigen Manipulationen und Darstellungen stattfinden. Und das können die auf der Seite 3 wunderbar. Da wird immer auf der Seite 3 der Süddeutschen, da wird immer der sagen wir mal, liberale Konsens selber reflektiert. Und da gibt es in der geistigen Arbeit einen radikalen Satz, nämlich Kritik ist immer auch Selbstkritik, sonst ist sie dogmatische Konfrontation, die auch in vielen Fällen notwendig ist. Aber diese Selbstkritik zeichnet sich ja auch durch ein anderes bemerkbares Phänomen aus. Die Journalisten kritisieren alles, nur nicht sich selber. Was mir aber besonders auf die Nerven geht, muss ich sagen, ist, wenn sie ihre eigenen Fehler dann in Kolumnen zu einem Kolumnentext zusammenfassen. Also wenn sie nicht nur Blödsinn geschrieben haben, sondern auch aus dem Blödsinn durch die Richtigstellung. Aber das ist eine private Idiosynkrasie. Das mag ich nicht lesen, weil erstens merke ich selber. Denn das muss man sagen, kommt zum Journalismus leider dazu. Es gibt auch ganz private Dummheit. Nicht? Journalismus hat eine Neigung zur Blödheit.
Was ist Blödheit im Journalismus?
Naja, das ist, mein Lieblingsbeispiel ist uralt. Das ist ein Beispiel, wo der Theaterkritiker, den heute keiner mehr kennt, namens Kurt Karl, ein Theaterkritiker des Kurier, das Wiener Kurier, geschrieben hat, Karl Kraus ist ein Feind der französischen Operette und ein Anhänger der Wiener Operette. Die Wahrheit ist genau umgekehrt. Krauss war ein fanatisch kann man nicht sagen, aber Krauss war ein solidarischer Verfechter von Offenbach. Mhm. Während ihn der verschleiernde Schund der Wiener Operette ja. schrecklich auf die Nerven geht. Aber ich zitiere auch meine Lieblingslieferantin an sozusagen, wenn man weniger gelungenen Formulierungen, ist Barbara Karlich, eine Talkshow-Masterin, wie es so schön heißt, die den wunderbaren Satz gesagt hat. Und da muss ich schon sagen, ich versuche als Schriftsteller zu existieren, aber sowas fällt mir nicht ein. Die Karlich hat gesagt, natürlich ist das Erste, was man sieht, die Optik. Das muss einem wirklich gelingen, nicht? Oder ein ähnlicher Fall, der geschrieben ist. Gott sei Dank fand die Buchmesse 2022 ohne größere Auflagen statt. Das ist doch wunderbar, nicht? Das muss man mal zusammenbringen. Und,
aber das heißt nachdenken, ohne dass man weiß, welche Begriffe man verwendet, oder?
Naja, das hat verschiedene Gründe. Das ist natürlich, müssen die Leute schnell schreiben und irgendwas füllen. Und dann können sie natürlich, logischerweise stolpert ja jeder mehr oder weniger drüber, über bildlich und wörtlich. Ne? Mhm. Das ist dann immer... und diese Konzentration auf den Text kann man sich sozusagen wahrscheinlich in einem Normalbetrieb nicht leisten. Ne? Wie heute also das nebenbei das Interessensvertreten heute teilweise auch für am Rande der Dummheit. Also zum Beispiel die Chefredakteurin des Kurier, deren Leitartikel könnte ich jetzt selber schreiben. Der Leitartikel geht so. Also in der Zeit, wo die Menschen ungeheuren Anspruch haben, Sozialanspruch, die wollen alle sozusagen ernährt werden vom Staat, In so einer Zeit brechen sozusagen die letzten Hindernisse in der Anspruchshaltung gegenüber dem Staat auf. Niemand will mehr richtig sich reinhauen in die Haken. Alle wollen eigentlich nur spazieren gehen und so weiter. Und das schreibt sie in jedem Artikel, ja, in jedem zweiten Artikel. Und da passiert etwas, als ich nenne das Dummheit, also das mit der Dummheit ist gefährlich, aber eine Automatisierung des Denkens. Nicht? Mhm. Wenn du sozusagen immer dasselbe schreibst, und was dahinter steht, ist natürlich mit Sicherheit eine Gefälligkeit, die man nicht erpresserisch der man nicht erpresserisch folgt, sondern man denkt eben auch so, eine Gefälligkeit den Eigentümern gegenüber.
Vielleicht, also du hast ja vor 1985 ist das erschienen, in dem Band Liebe, Macht und Heiterkeit hast du einen Essay, einen kleinen geschrieben über den Journalismus oder über den Gegenjournalismus unter, in einem Klammerausdruck, der heißt Ambivalenz und Einfalt. Und der erste Satz lautet, also der erste Satz, den lese ich jetzt vor, es ist üblich, dass der Machtausübende sich nicht als mächtiger versteht, sondern dass er glaubt, seine Macht komme ihm natürlich zu und er übe sie zum Besten aller aus. Jetzt glaubst du, dass die Journalisten in Österreich an Selbstüberschätzung leiden oder an Selbstunterschätzung? Oder ist einfach die Polarisierung, also haben Sie da, sind die zu wenig realistisch, zu wenig reflektiert über das, welche Macht sie haben und welche sie nicht haben, wo sie quasi Zwängen unterliegen?
Sie dürfen offenkundig einer Berufsklasse angehören, die sehr ambivalent existiert. Nämlich einer Berufsklasse der ungeheuerlich misstraut wird. Die stehen ja in der Misstrauensliste.
Kurz vor den Politikern.
Ja, wenn überhaupt, kurz vor den Politikern.
Kurz nach den Politikern, aber wirklich kurz
vielleicht davor. Ein bisschen vor den Ärzten, aber gut, das ist ein dummer Witz. Das ist eine Berufsgruppe, die sozusagen mit ihrer Verachtung arbeitet und existiert, und gleichzeitig ist es eine Berufsgruppe, die eine große Rolle in der Öffentlichkeit spielt, auch wenn das nicht die Rolle ist, die man so vorgesehen hat, nämlich Kontrolle der Macht. Das ist schon Unsinn, nicht? Und gleichzeitig sind es ja Leute, die durch die ökonomischen Verhältnisse gedemütigt werden. Das gilt auch für mich, nicht als Journalist. Ich habe, als ich journalistisch gearbeitet habe, also unglaubliche Honorare bekommen dafür.
Unglaublich niedrige.
Natürlich, also selbstverständlich niedrig. Und ich bin jetzt der Lehrbeauftragte, aber nicht für Journalismus und Medien, sondern für Ästhetik. Und das ist eigentlich unglaublich, wie man da für relativ viel Arbeit so überhaupt nichts verdient. Und der Journalismus hat jetzt prekäre Verträge, nicht mehr diese Anstellungen von früher und diese Festigkeiten. Und was erwartet man von einer finanziell gedemütigten Klasse? Nicht? Eigentlich müsste man erwarten, dass ein Klassenkampf stattfindet innerhalb des Journalismus. Nicht? Dass,
du meinst die Altverträge gegen die Jungen, die so ganz, ganz wenig verdienen?
Ja, dass die viel verdienen von denen, die kaum was verdienen und dieselbe Arbeit und noch mehr machen, bekämpft werden. Und zwar, indem man diese Ungleichheit offen anspricht. Mhm. Nicht? Aber solche Dinge gehören irgendwie zu den Sachen, die man deswegen, glaube ich, verschweigt, weil man dann das Misstrauen in die ganze Partie noch mehr steigern würde. Das ist richtig, finde ich, dass es diesen Kampf nicht gibt, oder wenn, dann sollte es ihn intern geben. Aber sofern man ernst genommen werden will, muss man natürlich auch dafür sorgen, dass die Leute einem nicht bloß verachten.
Aber sag mal, irgendwie, ich meine, das ist jetzt eine reine Vermutung bei mir. Ich weiß nicht, ob das ist, kann man auch wahrscheinlich nicht beantworten, aber es ist so ein Gedanke. Wenn ich noch einmal zurückgehe zu Balzac, diese unglaubliche Gier, die damals geherrscht hat, und dieser Wildwuchs irgendwie auch unter den Leuten dort, also unter den Journalisten, die da vorkommen. Jeder will was anderes, und man geht verschiedenste Allianzen ein, man wird vom Royalisten wieder zum Liberalen und zurück. Das ist passiert in einer Zeit des technologischen Umbruchs. Also da ist irrsinnig viel passiert, ja. Druckermaschinen, billiges Papier, da hat sich das erstmal formiert alles.
Das Bankwesen hat sich
emanzipiert. Ja, das Bankwesen. Und heute haben wir mit neuen Technologien, wir haben die sozialen Medien, wir haben den Gratisjournalismus, wir haben die Meinungsäußerung auf Twitter, in den sozialen Medien, also wo der Journalismus ja auch eigentlich den Abstieg erleidet, weil er ja als solches nicht mehr so wahrgenommen wird als eine ernsthafte Form der Öffentlichkeit. Und kann es da sein, dass sich da dann auch solche Leidenschaften und Gier und irreguläre Geschichten sich entwickeln?
Naja, was aber bei Balzac los war, ist sozusagen das Übel in Reinkultur. Das ist eine These, die mich schon sehr bewegt, dass in den Anfängen etwas in Reinkultur möglich ist, was dann aus verschiedenen Gründen gezähmt, zwar weiter existiert, aber nunmehr in einer sozial akzeptablen Weise angepasst ist. Mhm. Und die Journalisten sind ja bei weitem, oder sagen wir in dem Ausmaß, in dem sie nicht mehr diese ursprüngliche Macht haben können, also sagen wir mal über den Aktienbestand durch ihre Meldungen.
Ja, oder Könige stürzen und Könige
oder
machen.
Oder Könige stürzen dann, oder so machen, ist der Betrieb ziemlich gezähmt und es tritt eine gewisse durch Anpassung herbeigeführte Vernünftigkeit in die Branche rein. Mhm. Aber das macht ja den Balzac so interessant, ne? Dass er sozusagen...
Weil das in der Reinkultur
zeigt. Das ist der wilde Westen, der überall herausschaut. Ja. Aber man weiß auch mittlerweile besser, wie man ihn verschweigt und man weiß besser, wie man damit zu Rande kommt. Aber es ist von diesem Wildwuchs noch einiges da.
Du hast in diesem Essay vor 30 Jahren hast du beschrieben das journalistische Establishment, und zwar einen bestimmten Sozialisationstypus hast du da beschrieben. Und zwar als Männer in den 40ern oder 50ern mit einem liberalen Appeal nach außen und autoritären Praktiken nach innen. Stimmt das noch?
Also ich war ein besonderer Freund von Lingens, dem Chefredakteur des Profil und seinerzeit Chefredakteur des Profil. Und ich war da in der Redaktion und so weiter und bin da und sage mir, was ist da eigentlich unter dem Teppich los? Ach, das unter dem Teppich, das waren die Redakteure, die in Richtung zum Chefredakteur unter dem Teppich daherkrochen. Das war eine unfassbare Erfahrung. Und der Chefredakteur Lingens und ich, wir haben uns auf den ersten Augenblick an überhaupt nicht verstanden. Bis er dann auch diesen großartigen Satz gesagt hat, ich verstehe kein Wort von dem, was Sie schreiben, aber wenn es meine Sekretärin versteht, dann druck ich's. Mhm. Also eine geniale Version, so etwas wäre heute undenkbar. Ne? Mhm. Weil auch deshalb, weil es gibt diese Art von Chefredakteur nicht mehr, die diese unglaubliche Machtvollkommenheit hatten. Ne? Nicht einmal Schulmeister hatte das. Der Otto Schulmeister in der Presse war bekannt dafür, dass er seinen Redakteuren lateinische Zitate abverlangte. Ne? Die hatten natürlich keine Ahnung. Ne? Und das muss ein herrliches Gefühl sein, wenn man in der Zeitung als Zeitungsmacher die antike Kultur voranbringt. Das muss grandios gewesen sein. Ein Gefühl sagenhaften Elitismus. Aber gut, man hat diese Leute akzeptiert, weil sie einen, na sagen wir mal, erstens waren sie in der Geschichte verankert. Jemand wie Lingens in der Nachkriegsgeschichte und jemand wie Schulmeister in der Kriegsgeschichte. Sagen wir mal so. Ne? Also die hatten an und für sich schon durch ihr bloßes Dasein und durch ihre Herkunft Anhänger. Aber das Zukunft-Herkunft verlangt, diese berühmte philosophische Floskel, das ist nimmer. Es ist, um Alexander Kluge zu zitieren, der Einfluss der Gegenwart auf alle übrige Zeit. Wir sind gegenwärtig, aber das waren historische Figuren. Nicht? Ja. Und die Gegenwärtigen sind natürlich so wie eine wackelige Zähne in einem eh schon angeschlagenen Gebiss. Nicht?
Hat der Journalismus noch Zukunft? Ich meine, die Öffentlichkeit wird es ja immer brauchen, ja. Also geben. Und die muss da sein. Es gibt eine Öffentlichkeit. Aber ja, hat der Journalismus noch eine? Ich meine,
Ich glaube, es wird eine Dreiteilung geben. Es wird einen hochmütigen, hochgemuten, aber auch in sich perfekten, elitären Journalismus geben, wer immer, wie immer das finanziert wird. Es wird die alte Boulevardisierung geben, die bis in absurde Dinge hineinreicht, nicht? Siehe die amerikanischen Trump-Sender. Da sieht man ja sehr stark an Figuren wie Trump, dass die ja nicht gewählt werden, weil sie Politiker sind, sondern gewählt werden, weil sie im Fernsehen vorkamen. Und sonst hat Trump ja bekannterweise versucht, zum Beispiel den Status seines Reichtums den Journalisten einzureden. Also er hat gesagt, er gehört an die Spitze der Reichen Amerikas, wobei er im Grunde genommen der Hauptsache Schulden gemacht hat. Aber warum hat er das gemacht? Nicht aus Eitelkeit allein, sondern deswegen, weil du ja dann noch mehr Kredite kriegst, wenn in der Zeitung steht, du bist auf der Nummer so und so.
Ja, das goldene Eingangsportal und
ja, und das Dritte, was es geben wird, ist natürlich ein durch keinerlei Prüfungen gegangener Internetjournalismus oder sowas Ähnliches. Also eine harte, von allerlei Schwurbeleien und Dummheiten, aber trotzdem ein freies Benutzen, ohne dass man vorher von einem Chefredakteur angemeldet wird in der großen Kommune der journalistischen Großleistungen, nicht? Sondern jeder kann das. Und dieser Demokratismus ist natürlich das Gefährlichste und das Hoffnungsvollste gleichzeitig, nicht? Aber
inwieweit ist es das Hoffnungsvollste?
Naja, weil es dann sozusagen keine Prüfungen oder keine ständischen Festlegungen gibt, sondern ein bestimmtes Ideal der Aufklärung wird realisiert. Das heißt, sagen wir mal so, die sogenannten Intellektuellen werden abgeschafft, die sind unnötig, kein Mensch braucht sie, ist schon oft gesagt worden und stimmt immer wieder, niemand braucht die. Aber die Leute können von den Erfahrungen, die sie in der Gesellschaft machen, selbst öffentlich werden. Also du hast dann nicht jemand, der dir irgendwas vorsagt, sondern du hast in diesem Rahmen diesen, sagen wir mal, extrem radikal liberalen Rahmen, hast du die Möglichkeit, die Angelegenheiten, die du kennst,
öffentlich zu machen.
Öffentlich zu machen, ne? Natürlich weiß niemand, was passiert, wenn der autoritäre Gesellschaftsentwurf, der vor der Tür steht, der steht immer vor der Tür in all diesen wunderbaren Gesellschaften. Also die offene Gesellschaft hat gleichzeitig viele Türen, die man zuwerfen kann. Und was dann ist, kann man sich vorstellen, das kann man an der türkischen Presse, das kann man an der iranischen Presse, an der ungarischen Presse und nicht zuletzt an der deutschen Presse unter Goebbels sehen. Nicht?
Vielleicht als allerletztes noch, du hast ja angekündigt, du hast im Jänner oder im Februar einen Vortrag. Worauf, also der mit Journalismus und Medien und Presse zu tun hat, worauf wirst du dich da fokussieren? Das heißt, worauf wirst du in den nächsten Wochen und Monaten achten oder nachdenken?
Also, ich habe da ein bestimmtes Dilemma vor mir, nämlich, dass ich sozusagen für unauflösbar halte. Du hast auf der einen Seite hast du das Mateschitz-Prinzip. Wenn dann die Journalisten sagen, wir wollen eine gewerkschaftliche Vertretung haben, zuckt er mit der Achsel und sagt, das sperren wir überhaupt zu. Mhm. Und du hast das öffentlich-rechtliche Prinzip, dass, ohne dass die Menschen das wahrnehmen, weil die glauben, sie müssen da bedient werden, das gehört eigentlich der Kommune, das gehört eigentlich allen. Auch wenn die Vertreter, die für alle da sind, parteilich gebundene Manipulationen ständig vorhaben. Also du hast auf der einen Seite den einzelnen Hero, der macht dir alles kaputt, wenn er will. Und auf der anderen Seite hast du den politischen Einfluss, der letzten Endes nicht mehr kontrollierbar ist, weil du weißt ja an und für sich gar nicht, wovon ist der beeinflusst, nicht? Mhm. Der da redet. Und etwas, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk eher machen kann, ist allgemeine journalistische Kriterien realisieren, ohne eine Rücksichtnahme zu haben, ob es dem Eigentümer gefällt oder nicht. Auf der anderen Seite ist der Einfluss der politischen Parteien erkannterweise sowieso, aber da gibt es einen andauernd anhaltenden, unterschwelligen Einfluss, der es ermöglicht hat, dass im Zusammenhang des ORF jemand wie der Herr Steger entscheidend da war. Also ein ausrangierter Politiker, der dann letzten Endes im Mediengewerbe Entscheidungen trifft, bloß weil die Wahlverhältnisse so sind. Mhm. Ein Fachmann ist der nicht für Medien, das muss man wohl sagen. Nicht?
Er hat ja auch damals sofort den ORF-Korrespondenten in Ungarn, der es eh schon schwer genug hat, weil er kritische Orban Beiträge gemacht hat, hat er auch sofort irgendwie gerügt und sich erbötig gemacht, dass man den irgendwie verräumt oder so.
Also einer der Strategien dieser Gruppierung ist, dass sie total glauben, im Recht zu sein. Also ich glaube gar nicht, dass sie irgendwie böse sind. Das kommt mir nur so vor, dass sie böse sind, aber sie haben nur Recht. Sie haben Recht und man muss jetzt endlich die Roten beseitigen. Nicht? Das ist ja ein Chefredakteur, der wirklich wie dieser Herr Schraum, der wirklich gegen die eigenen Leute im eigenen Haus sagt, na, die muss man irgendwie stoppen.
Weil und das ich soll nicht glauben, dass sie unterm Radar sind.
Ja, das ist ein solcher Dilettantismus.
Ja, wobei ein Punkt, vielleicht, ich wollte eigentlich schon mich verabschieden, aber ein Punkt noch, ich meine, wir kennen doch alle die Zeit, wir erinnern uns doch an die Zeit des Chefredakteurs Mück, in dessen Ägide oder Ära oder wie immer man das nennt, in der Zeit, wo er im Chefredakteur war im ORF und zwar zentraler Chefredakteur, da sind schon viele Dinge passiert. Also da wurden Beiträge in Auftrag gegeben und auch dann ausgeführt und irgendwo wurde was weggeschnipselt und irgendwer wurde eingeladen und irgendwer wurde nicht eingeladen. Das heißt, da gab es zwar keine Chats, die das gezeigt haben, was er vorhat, aber es gab das Ergebnis am Bildschirm.
Ja, aber da gibt es einen großen Unterschied, nämlich kein Mensch hat was anderes gedacht, als das, was man da gesehen hat. Also das war ein ganz klares, sagen wir mal, Einschränken. Wenn ich mich erinnere an den kroatischen Chefredakteur
Alfons
Dalmer. Ja.
Also das ist
Ustascha. Ja, Ustascha, ja. Man, das ist ganz offen. offene Geschichte gewesen. Mhm. Nicht? Und das kann man in einer Demokratie, was immer eine Demokratie ist, das ist ja nicht so einfach, nicht? Weil die Verfahrensdemokratie ist etwas ganz anderes als die illiberale Demokratie von dem Herrn in Ungarn. Aber das kann man in einer Demokratie wirklich machen und erwarten, dass eben die Machtleute oder die Macht haben,
dass sie sie zeigen.
Dass sie sie zeigen und demonstrieren, das ist nicht angenehm, ne?
Aber das Verdeckte.
Also dass dieser unterschwellige Hades, dieser Fluss, ne? Der unsere Möglichkeiten tot macht, nicht?
Ja.
Das ist etwas völlig anderes, nicht?
Okay. Franz Schuh, ich danke
sehr. Ich danke meinerseits. Ja.
Und
ich tue ja nichts lieber als reden. Was soll ich machen? Schweigen kann ich sowieso für mich allein.
Na, vor allem, weil ich will mir nichts hören, wenn du schweigst. Also,